Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich hatte letztens bei Instagram mal gefragt, wen ihr gerne hier so als Gast hättet, also als Gästin höchstwahrscheinlich eher. Und da habe ich gedacht, ihr könnt gerne groß denken, also irgendwelche Promis oder große Influencer. Ihr könnt aber auch nach nebenan denken oder zu euch selbst. Und da haben einige sich selbst vorgeschlagen, was ich total schön finde. Unter anderem auch die Julia. Und die habe ich jetzt heute hier als Gast. Hi Julia.
Hi.
Ich freue mich total, dass das geklappt hat, weil ich deine Worte gelesen habe, die du mir geschickt hattest, was ihr schon für eine Geschichte hinter euch habt und womit du so haderst. Und mich hat das so berührt. Und dass ich dachte, ich möchte so gerne am liebsten jetzt sofort mit dir eine Podcast-Folge aufzeichnen, weil ich glaube, dass du vielen Frauen aus der Seele sprichst. Also ihr habt eine krasse Reise hinter euch und das möchte ich gerne, ne, dass das auch alles noch Raum bekommt. Aber ich starte mal mit einem Satz, den ich so zentral fand, den du mir geschrieben hast. Ich zitiere den einfach mal, ist das okay?
Ja, klar.
Dieser Weg ist so hart und oft fühle ich mich nicht berechtigt dazu, das so zu empfinden, weil ich ja schon ein Kind habe.
Ja.
Also das heißt, du hast schon ein Kind und jetzt bist du im zweiten Kinderwunsch. Und vielleicht kannst du das mal für alle so erklären, die das nicht kennen und vielleicht allen aus der Seele sprechen, die das genauso empfinden. Wie ist das auch der Unterschied zum ersten Kinderwunsch, auch der zweite Kinderwunsch, dass der sich eben so dringlich anfühlt und oft sich gar nicht so anfühlt, als dürftest du den haben, oder?
Ja, also ich habe da auch tatsächlich so viel drüber nachgedacht, weil ich immer das Gefühl hatte, naja, ich fall ja also weich sozusagen, weil es einfach viele Frauen gibt, die jahrelang strugglen, viele Kinderwunschbehandlungen haben und ja, so zwischen dem Scheideweg stehen. Entweder wir haben ein Leben mit einem Kind oder wir führen ein komplettes Leben, womöglich ohne ein oder mehrere Kinder. Und ich denke mir so, ne, ich habe ja die Chance bekommen oder die Möglichkeit bekommen, ein Leben mit einem Kind haben zu dürfen. Und spreche mir dann vielleicht selber an manchen Stellen irgendwie so ein bisschen die Berechtigung ab, da so mit zu hadern oder da so das als so herausfordernd und schwierig zu empfinden. Mhm. Weil ich eben, ja, wie gesagt, ein Kind habe, damit sehr, sehr glücklich bin und ich immer denke, wenn es nicht klappt, habe ich zumindest in meinem Leben diese Chance bekommen.
Mhm.
Und ja. Das ist natürlich, ja, ein Struggle für mich an manchen Stellen.
Verstehe ich, weil es geht ja so ein bisschen darum, darf ich mich in meinem Leben jemals als Mama bezeichnen?
Mhm.
Oder darf ich mich nicht als Mama bezeichnen, zumindest nicht als klassische Mama, ne? Es gibt ja auch Leute, die sagen, aber ich bin Hundemama oder Katzenmama oder irgendwie auf eine andere Art und Weise Mama. Aber dieses, das, was wir uns ja im Kinderwunsch einfach so wünschen, ich habe wirklich, du hast es gesagt, ein Leben mit Kind und ich darf Mama sein und jemand nennt mich Mama, das hast du schon. Und das ist ja das, was beim ersten Kinderwunsch auch so hart ist, diese Ungewissheit, ob ich das jemals haben werde. Kannst du beschreiben, wie das ist im zweiten Kinderwunsch? Was ist da so diese große Sehnsucht, weil Mama wirst du genannt, du bist Mama. Aber was ist, ja, dann kommt ja noch was anderes. Das ist ja was anderes, diese tiefe Sehnsucht. Ne?
Ja, also ich empfinde diesen Wunsch nach einem zweiten Kind als gar nicht so viel weniger intensiv als bei dem ersten. Also ich, ja, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, aber sowohl mein Mann als auch ich, wir sehen uns einfach als Familie mit ja, zwei Kindern oder vielleicht sogar mehr, aber ich sage jetzt mal zwei, weil das ist ja der zweite Kinderwunsch jetzt.
Mhm.
Und es ist irgendwie so ein Gefühl von einer Lücke. Da ist irgendwas nicht komplett. Also wir, natürlich habe ich auch oft den Gedanken, vielleicht sollte ich einfach zufrieden sein mit dem, was ich habe. Und wir sind ja schon eine Familie und wir haben dieses Glück und das auch ein Stück weit wertzuschätzen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich, also da diese Dankbarkeit zu haben und das auch wertzuschätzen. Und trotzdem ist dieser Wunsch nach einem weiteren Kind oder ich sage jetzt mal, wenn ich Freundinnen habe, die schwanger sind oder die ein Kind bekommen haben oder auch wenn ich an meine Schwangerschaft, an diese Zeit zurückdenke, an auch an die Geburt zurückdenke, ist da so eine tiefe Trauer mit dem Gefühl, es könnte sein, dass wir das nicht erleben dürfen, nochmal.
Mhm.
Und natürlich durfte ich das schon erleben und trotzdem ist diese Sehnsucht und dieser Schmerz, dass das womöglich das letzte Mal gewesen sein könnte, so groß. Also
ja.
Es ist, ich erlebe das als nicht weniger intensiv als beim ersten. So.
Ja, genau. Und ich glaube, damit sprichst du so vielen Frauen, die im zweiten Kinderwunsch oder auch im dritten, vierten, fünften stecken, total aus der Seele. Ne? Dieses mit der Lücke, da fehlt jemand. Also es fühlt sich wirklich einfach so an, als würde da jemand fehlen.
Ja,
Und ja,
total.
also eigentlich finde ich das sowieso ganz schade, dass das bewertet wird. Ne? Dieses, ja, also wenn da ein Wunsch ist, egal wonach, dann ist der da und dann ist der groß und dann ist die Sehnsucht groß. Und niemand hat das Recht zu sagen, darfst du dir wünschen oder darfst du dir nicht wünschen, so, ne? Oder wie du dich fühlst, dass du halt wirklich sagst, da fehlt was und da ist diese große Wehmut und eine richtige Traurigkeit danach, weil du das einfach nochmal erleben möchtest, ne?
Ja, total. Also auch also ich war einfach sehr, sehr gerne schwanger. Ich habe
Mhm.
das sehr genossen.
Boah, ich auch.
Und ich hatte zum Beispiel auch nicht die Schwierigkeiten, dass sich mein Körper verändert oder irgendwie so. Ich war wirklich einfach von Tag eins so verbunden mit meinem Baby im Bauch. Und dieses Gefühl, ich war in dieser Zeit einfach, ich habe das, obwohl ich auch Schwangerschaftsbeschwerden hatte. Es war jetzt nicht komplett frei von jeglicher Beschwerde, aber es war einfach so unglaublich schön. Ich habe mich so glücklich gefühlt und es war einfach auch, ja, diese Gewissheit, bald zu dritt zu sein, bald eine Familie zu haben, bald ein Kind zu haben. Und dieses Gefühl ist gleich. Also dieser Wunsch danach, diese Sehnsucht danach ist so gleich. Ja, die hat sich nicht verändert, auch wenn es das zweite ist.
Ja, oh, das kann ich auch so nachempfinden. Also auch wenn ich keinen zweiten Kinderwunsch habe, aber dieses Gefühl, ich habe das auch geliebt, schwanger zu sein. Ich fand das so schön und ich finde das so berührend, wie du das beschreibst, dass du dich von Tag 1 an verbunden gefühlt hast, ne? Weil auch das wieder alles beschreibt, was ja manchen Frauen auch abgesprochen wird, auch davon kannst du leider ein Lied singen, bei einer Fehlgeburt. Ne? Wenn es halt dann irgendwie. Ja, du weißt das und das ist ja Tag 1, ab dem Moment, wo du es weißt oder wo du es ahnst, vielleicht auch schon. Und da hast du dich schon verbunden gefühlt irgendwie, ne? Und dann,
Ja.
ja, also von daher ist es auch so ein Bullshit, wenn Leute irgendwie sagen, das war doch noch so früh. So, was?
Ja, total. Also ich finde, ab dem Moment, wo man es probiert hat, in die 2 Wochen, bis man testen kann, oder also man spürt so in sich rein, und ab dem Moment, wo man irgendwie das Gefühl hat oder die Gewissheit hat, da ist wirklich was in einem wächst, war es für mich zumindest so. Ab dem Moment war ich auch Mama irgendwie. Und ich wurde tatsächlich auch gefragt, ob die Fehlgeburten, die ich dann nach meiner Tochter jetzt hatte, ob die weniger schlimm wären, weil ich ja schon ein Kind habe.
Uff.
Und da muss ich sagen, nee, der Weg jetzt ist irgendwie noch schlimmer. So,
Ja,
ja.
überleg mal. Also das finde ich, darf sich jeder mal auf der Zunge und im Hirn und im Herzen und der Seele zergehen lassen. Also diesen Satz wirklich mal nachwirken zu lassen, dass du sagst, es ist sogar noch schlimmer. Ist es vielleicht deshalb noch schlimmer, weil du weißt, was da auf dich wartet, dadurch, dass du ja jetzt Mama bist?
Ja, also ich glaube, weil man in dem Moment auch noch ein bisschen mehr weiß, was man verloren hat. Also bei der Fehlgeburt, ich spoilere jetzt einfach mal ein bisschen,
Ja,
bei der
ja.
Fehlgeburt, die ich vor meiner Tochter hatte, die war auch sehr schlimm für mich. Aber jetzt weiß ich, was daraus entstanden, oder ja, was hätte daraus entstehen können, was das für unser Leben auch konkret bedeutet. Also natürlich hat man irgendwie nie so eine richtige Ahnung, welches Kind kommt da auf die Welt, wie verändert das das Leben, aber man hat zumindest schon eine Idee von dem Leben mit Kind oder von der Schwangerschaft, von der Geburt, von der Babyzeit oder wie auch immer. Man hat da Ideen von, und ich finde, man verliert so viel mit einer Fehlgeburt. Man verliert nicht nur den Wunsch, oder die Zukunftsversion, die man hatte, sondern man verliert auch immer ein Stück von sich selber. Das Vertrauen in den eigenen Körper, ja, die Zuversicht, die Hoffnung, den Optimismus. Man verliert mit jedem Rückschlag oder mit jedem Mal so viel mehr als nur, in Anführungsstrichen, die Zellen, die sich da vielleicht geteilt haben oder auch nicht. Oder ja.
Ja. Oh, ich habe gerade das Gefühl, ich könnte so viele Sätze von dir, die du sagst, einrahmen. Ja, wirklich. Und irgendwo hinhängen und dass Leute, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, das versuchen können, besser nachzuvollziehen. Und vor allem denke ich auch so, es gibt ja auch dieses Regretting Motherhood, ne? Mhm. Und dass manche Leute ja sagen, ja, ach, also ich überlege gerade, wie fasse ich das Wort? Es gibt ja Leute, die sind dann Mama geworden und sagen dann, so wie du, oh, ich will das auf jeden Fall nochmal. Das war so schön. Ich finde es so schlimm, die Vorstellung, dass ich das nie nochmal erleben darf. Das Schwangersein, die Geburt, die Babyzeit, die Kleinkindzeit und was dann alles noch danach kommt. Und dann gibt es ja Leute, die sagen, nee, also boah, das hat mich so überrollt und das überfordert mich so hart. Ich möchte zwar mein Kind nicht missen oder ich weiß ja immer nicht, was die genau sagen, die Menschen, die dieses Regretting Motherhood fühlen. Die lieben ja ihre Kinder auch. Aber ich möchte das auf keinen Fall ein zweites Mal so, ne? Das habe ich zumindest mal gehört. Wie hast du das, also lief das bei dir dann wirklich auch alles so, wie du dir das vorgestellt hast? Nee.
Nee, absolut nicht. Also ich kann einen Teil davon nachvollziehen. Also ich kann diese Überforderung nachvollziehen. In dem ersten Jahr von meiner Tochter habe ich auch in keinster Weise daran denken können, ein zweites Kind zu bekommen, weil mich das auch sehr an meine Grenzen gebracht hat. Meine Tochter hat sehr viel geschrien, hat sehr viel geweint, die wollte sehr viel getragen werden und war eigentlich, also ich kann mich daran erinnern, der erste Tag, wo mein Mann wieder arbeiten gegangen ist, nach 4 Wochen, habe ich sie 8 Stunden lang bin ich durch die Wohnung auf und abgelaufen, weil sobald ich mich hingesetzt habe, abgesehen vom Stillen jetzt, hat sie einfach angefangen zu weinen. Also die wollte nur getragen werden und das hat mich so an meine Grenze gebracht. Mhm. Als mein Mann nach Hause gekommen ist, bin ich so zusammengebrochen und habe so geweint, weil ich dachte, das schaffe ich niemals. Boah. Und natürlich ist es auch für eine Partnerschaft, man muss erst die Rolle als Eltern finden, man muss gucken, wo bleibe ich mit meinen eigenen Bedürfnissen, die Bedürfnisse des Kindes, des Partners. Und ich kann diesen Teil verstehen. Mhm. Und auch mein Mann und ich sind natürlich auch zusammen an unsere Grenzen gekommen. Aber wir haben das so gut geschafft, so gut überwunden, dass wir jetzt an so einem Punkt sind oder schon seit einiger Zeit auch wieder an einem Punkt wird, also meine Tochter wird bald 3, wo ich sagen kann, boah, das wird eine Herausforderung, das wird auch wieder schwierig werden, aber wir haben das so gut geschafft und wir schaffen das auch nochmal. Mhm. Und dieses, ich sage so oft, die Tiefen, die ich hatte in dieser Zeit mit meiner Tochter jetzt, waren viel tiefer als viele Zeiten, die ich vorher kannte, also als viele Herausforderungen, die ich vorher kannte. Aber die Glücksmomente sind so viel höher als das, was ich vorher kannte. Also die glücklichen Momente, die wir als Familie erleben, die sind so erfüllend, die geben meinem Leben oder unserem Leben, mein Mann sieht es genauso, an so vielen Stellen so viel Glück, so viel Freude, so viel Lachen, das bringt so viel in unser Leben, dass es, ja, das alles aufwiegt, was halt herausfordernd ist, was auch immer noch natürlich zwischendrin so ist. Also natürlich kommt man immer an seine Grenzen, auch als Elternteil. Den Teil kann ich sehr gut verstehen, aber ich sehe halt diesen Teil des Glücks so enorm und diese Tiefe und Sinnhaftigkeit so stark, dass ich dieses Bereuen nicht ganz verstehen kann. Natürlich denke ich mir manchmal auch, ach, damals, da war ich so frei und da konnte ich einfach dies und jenes. Aber dafür kann ich jetzt so viele andere Sachen. Also ich würde dieses Bereuen, also wirklich im Ganzen, nicht in Momenten, wo man gerade eine schwierige Phase hat und zweifelt und dann bereut man das vielleicht mal oder denkt sich, Mann, ey, vielleicht wäre mein Leben auch schön ohne diesen ganzen Stress, sondern dieses allumfassende Bereuen des Lebens, das man mit Kind hat, das kann ich nicht, also das kann ich wirklich nicht verstehen.
Nee, das kann ich nicht verstehen. Gar nicht. Und ich frage mich halt auch immer, ob das wirklich zu Ende gedacht ist. Weil man kennt ja das Leben ohne Kind jetzt nicht. und wie schmerzhaft wäre die Lehre gewesen, auch für die Frauen, die das bereuen. Das ist jetzt total gemein. Ich will das niemandem absprechen, weil nur weil ich das nicht nachempfinden kann. So, ne? Das wird schon so sein. Aber ich frage mich trotzdem, ob das wirklich zu 100% durchdacht und durchfühlt ist, weil man ja nicht weiß, wie das Leben anders wäre und wie groß die Sehnsucht wäre, wenn da eben wirklich, wirklich kein Kind wäre. Ne?
Ja, und ich denke, man guckt dann ja immer auf das Leben, was man vorher hatte, was vielleicht die Vorzüge ja gezeigt hat, die man jetzt mit im Leben mit Kind natürlich irgendwie vielleicht eingeschränkt nur noch hat oder gar nicht mehr hat oder wie auch immer. Mhm. Und man sieht ja dann immer nur die Vorteile von diesem Leben. Aber was dann vielleicht auch eben nicht so schön war oder was vielleicht ja eben auch in der Zukunft lang gedacht, wenn man irgendwann mal wirklich älter ist oder so und man auf ein Leben zurückblickt, was dann wirklich irgendwie ja erfüllend gewesen ist. Also ich glaube schon, dass natürlich auch, es gibt ja eben Kinder, die Kinder, sag ich schon, Menschen, die denen es nicht vergönnt ist, mit einem Kind zu leben.
Ja, an die denke ich auch.
Und ich glaube, die können trotzdem ein erfülltes Leben führen. Also ich glaube, es gibt natürlich auch Dinge, die auch erfüllend sein können. Aber ich glaube, wenn man ein Kind hat und das bereut, dann sieht man immer nur das, was man vielleicht hätte haben können oder vielleicht noch hätte. Weil natürlich ist ein Leben mit Kind auch an manchen Stellen Einschränkungen oder ja, auf die eigenen Bedürfnisse auch zurückstellen zu müssen oder Kompromisse schließen zu müssen. Ja. Das ist natürlich einfacher. Und ich glaube, man hat immer nur das im Blick und nicht das Ganze.
Ja, das glaube ich auch. Aber witzig, du hattest den gleichen Gedanken wie ich, weil ich da so, oh, hier hören ja auch Frauen zu, die eben nicht wissen, ob es klappt, ne? Und die dann sich vielleicht eben auch mit einem Lebensweg auseinandersetzen müssen, der bedeutet, ich werde wirklich nicht Mama und da kommt kein Kind. Und da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, dass das natürlich auf jeden Fall ein unglaublich erfülltes Leben sein kann und dass man sich das total schön machen kann, gar keine Frage. Aber dass das halt ein Prozess ist, vor allem, wenn man sich's gewünscht hat, ne? Diese Aussagen waren jetzt ja vor allem in Richtung der Reue.
Ja.
Ja, genau. Ach, guck mal, jetzt reden wir gar nicht so viel, aber ich finde das auch so spannend, weil das sind ja oft so grundsätzliche Fragen, die ja auch manchmal diskutiert werden oder die dann irgendwie gerade in Social Media so rausgehauen werden. Und auf Social Media ist halt alles sehr verkürzt und verknappt. Und das, ja, da kommt mir immer vieles dann einfach irgendwie zu kurz, ne? Und ist nicht so ganz zu Ende gedacht. Hast du das Gefühl, das will ich noch einmal abschließend fragen, dann kommen wir mal auf eure Geschichte. Hast du das Gefühl, diese Dankbarkeit dafür und dieses Bewusstsein dafür, wie wundervoll das ist und du das erlebst, hat das was mit deinem langen oder auch schwierigen und herausfordernden Weg zu tun, Mama zu werden? Oder glaubst du, das liegt in einem drin?
Ich glaube, so ein herausfordernder Weg macht einen natürlich dankbarer, weil man es natürlich mehr zu schätzen weiß, wenn es nicht einem vielleicht zugeflogen ist, sondern wenn man irgendwie hart in Anführungsstrichen sich das erkämpfen musste. Ich glaube schon, das spielt eine große Rolle. Aber ich glaube, es gibt auch Frauen, die vielleicht einen ewig langen Kinderwunsch haben, viele Behandlungen und dann irgendwie ein Leben mit Kind haben und sich denken, verdammt, ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt und da vielleicht dann auch wirklich in so eine Phase kommen, wo sie es bereuen. Ich sage jetzt mal Phase, weil ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man es phasenweise bereut oder grundsätzlich. Oder wo das eben ganz anders ist. Ich glaube, es kann auch dazu kommen, wenn man das ganz lange sich gewünscht hat, dass man so eine Idealvorstellung aufbaut, die dann vielleicht total zerplatzt, wenn man womöglich das ganz anders läuft, als man sich das vorgestellt hat oder anders als gedacht. Von daher glaube ich, ist es eine Mischung aus beidem. Also ich glaube schon, dass man das zu schätzen weiß, wenn man das erkämpfen musste oder das alles auch aushalten musste. Es hat ja viel, finde ich, mehr mit Aushalten zu tun, als dass man aktiv was tun kann.
Ja.
Aber ich glaube, es ist auch eine innere Haltung, die man sich vielleicht auch erarbeiten muss mit der Zeit oder kann.
Ja, man muss so flexibel bleiben, auch im Kopf und im Herzen, ne? Und sehr kreativ auch immer wieder.
Ja.
Ja. Also du hast es gerade vorhin schon gespoilert. Bevor du deine Tochter bekommen hast, hattest du auch eine Fehlgeburt. Wie lange hat das gedauert dann bis zu eurer Tochter?
Also ich habe tatsächlich, ich hole mal ein bisschen aus, wenn das okay ist, weil wir sind gestartet, ich bin direkt im ersten Zyklus, wir haben geheiratet und im darauffolgenden Monat sind wir gestartet und es hat direkt geklappt und ich war direkt so, boah, wir gehören zu denen, wo es einfach läuft, wo es direkt klappt.
Ja.
Genau, und dann hatte ich eben, das war im August und ich hatte dann, die Fehlgeburt war eine Missed Abortion, also die war in der 10. Schwangerschaftswoche. Wobei das so ähnlich war, ich glaube, bei dir war es ja auch so mit, wir warten noch mal, da fehlt noch was, nicht entwickelt, und immer wieder warten und eine Woche und zwei Wochen und immer wieder so. Und dann war eben klar, nee, jetzt kein Herzschlag, also ich habe nie einen Herzschlag gesehen in der Schwangerschaft. Und dann war eben klar, nee, da hat sich nichts entwickelt oder nichts richtig, so wie es sein sollte. Und ich habe die dann mit Unterstützung von Medikamenten zu Hause sozusagen ausgetragen. Das war halt etwas langwieriger, als wenn ich jetzt zu einer Ausschabung gegangen wäre. Das hat natürlich etwas länger gedauert.
Wie lange, wenn ich fragen darf?
Also ich habe die Medikamente bekommen und dann fingen so Schmierblutungen an.
Ja.
Aber es ging nicht richtig los. Und dann hat es nochmal eine Woche gedauert und das war für mich sehr schwierig auszuhalten. Ich wollte keine Ausschabung, aber es war dann schon so, dass es so nach einer, anderthalb Wochen, glaube ich, war es, habe ich mir dann einen Termin für eine Ausschabung geben lassen, weil ich das ganz schwer aushalten konnte, dass es so halb irgendwie nichts richtig da, ja, nicht richtig weg. Und an dem Abend, ich glaube, es war ein Donnerstagmorgen, hätte ich die Ausschabung haben sollen um 8. Und abends vorher ging die Wehen los. Also ich sage jetzt mal ganz bewusst Wehen, weil es war wirklich super schmerzhaft.
Ja.
Und ich habe die in meiner Erinnerung auch tatsächlich schmerzhafter in Erinnerung als die Wehen, die ich bei meiner Tochter hatte.
Ach, guck mal einer an.
Okay. Ja, ich glaube, es hat was damit zu tun, weil in dem Moment mir was genommen worden ist.
Ja.
Und bei meiner Tochter waren die Wehen ja ein Weg zu ihr.
Ja.
Und
ja.
da waren es Wehen weg von der Schwangerschaft oder von dem Kind.
Ja, ja,
ich glaube,
wichtiger
das,
Punkt.
Das war für mich so, ja.
Wichtiger Punkt. Und trotzdem finde ich das total wichtig, weil es zeigt nochmal, ja, bei einer Fehlgeburt habt ihr Wehen oder könnt ihr Wehen haben. Das finde ich einfach total wichtig, das nochmal zu betonen, weil das einem ja oft so abgesprochen wird oder man das sich im Zweifelsfall sogar selber abspricht irgendwie, ach ja. Deswegen finde ich auch das Wort kleine Geburt total treffend und passend, weil das ist es letztlich, ne?
Ja,
Und auch wenn es für manche Leute nur ein Zellhaufen ist, nein, hier wird, das ist eine Geburt, eine kleine Geburt. Ja, genau, das finde ich
und
einfach
ich
nochmal
ja,
ganz wichtig.
Ja, ich habe ja jetzt auch den Vergleich zu einer Geburt und natürlich ist es nochmal was anderes. Aber es ist, ich finde, kleine Geburt passt gut, weil es ist irgendwie das in klein. Ich habe mich auch erbrechen müssen.
Ja.
Und genau, und es war auch wirklich so, als dann, also das Kind raus war, waren auch die Schmerzen abrupt vorbei. Und dann kam aber auch noch mal ein, zwei Stunden später noch mal, ja, ich würde sagen, das war dann so der Rest von Fruchthülle und sowas.
Ja.
Also wie die Nachgeburt so ein bisschen vielleicht.
Ja.
Also es war das Gleiche in klein, ohne vielleicht die Presswehen. Die würde ich jetzt tatsächlich rausnehmen, die hätte ich nicht. Aber ja und das war wirklich eine große Herausforderung und das war, wie gesagt, ich glaube im November oder Oktober, dann hatte ich, glaube ich, bis November im November das erste Mal meine Periode wieder danach.
Ja.
Und dann hatten wir, genau, im Dezember den ersten Zyklus, da hat es dann nicht geklappt, ersten richtigen Zyklus. Genau, und dann war ich im Januar wieder schwanger, also schon im zweiten Zyklus nach der Fehlgeburt. Mir wurde auch immer noch gesagt, ich soll 3 Monate warten und so weiter. Das habe ich einfach auch ignoriert. Das wollte ich auch gar nicht. Da war ich auch ehrlicherweise zu ungeduldig, weil es hat sich für mich so unglaublich falsch angefühlt, nicht mehr schwanger zu sein. Also das war wirklich, es fühlte sich an wie ein falsches Universum. Das war einfach, es fühlte sich so unrichtig an.
Ja.
Genau, und dann bin ich im Januar direkt wieder schwanger geworden.
Wow.
Und das war dann, ja, einfach ein guter Verlauf, eine gute Schwangerschaft. Und im Oktober ist meine Tochter geboren.
Oh.
Ja.
Ich bin auch ein Oktoberkind, deswegen freue ich mich gerade so besonders.
Ja.
Oh, wie schön. Ja, und jetzt ist eine Weile vergangen. Im ersten Jahr hast du gesagt, konntest du dir das gar nicht vorstellen, dass da jetzt direkt nochmal ein zweites Kind kommt. Und dann irgendwann hat sich dieser Wunsch nach einem zweiten Kind entwickelt.
Ja, ja.
Ja.
Genau, wir sind dann letztes Jahr im August gestartet.
Ja.
Und ich glaube, ich bin im September direkt wieder schwanger geworden.
Ah, wow.
Und ich bin auch wirklich so positiv in diesen zweiten Kinderwunsch gestartet, weil natürlich die erste Fehlgeburt für mich auch mental sehr schwer war. Und ich finde auch, das ist auch das, was ich jetzt immer mehr merke, diese unbelastete, unvoreingenommene Haltung, die man vielleicht hat, wenn man einfach schwanger wird und keine negativen Erfahrungen machen muss, dann, diese Haltung verliert man ja auch mit jedem Rückschlag immer mehr. Ja. Und meine erste Schwangerschaft war ja dann nun mal eine Fehlgeburt. Das heißt, das ist auch was ich jetzt im zweiten Wunsch einfach so lange auch betrauern musste, jetzt nach dem ganzen Verlauf auch, dass das so irreparabel kaputt gegangen ist, dass ich diese Unbefangenheit empfinden darf. Dieses einfach, oh, positiver Test, ich bin schwanger, juhu, wir kriegen ein Kind. Das ist einfach komplett weg.
Ja.
Denn es war dann so, dass wir im September bin ich direkt schwanger geworden und ich bin wirklich so positiv da reingegangen. Ich dachte, gut, die erste Fehlgeburt, sowas kann halt nun mal passieren. Mhm. Passiert vielen Frauen und so weiter. Ich werde ja schnell wieder schwanger. Das war einfach ein Versehen der Natur sozusagen.
Ja.
Dann war es so, ich war schwanger und war zeitgleich mit einer Freundin von mir schwanger. Der ET war wirklich ein oder zwei Tage auseinander.
Wow.
Genau. Und das hatte ich bei der ersten Schwangerschaft auch. Ich war zeitgleich schwanger mit mehreren meiner Freundinnen und das war auch wirklich wunderschön.
Ja.
So auch für die Babyzeit super schön. Und ich habe mich einfach super gefreut und habe aber schon gemerkt, boah, die Übelkeit ist gar nicht so da.
Mhm.
Und das kannte ich eben von der Schwangerschaft von meiner Tochter eben anders. Aber ich dachte, gut, jede Schwangerschaft ist anders. Aber dann fing Blutung an.
Mhm.
Ich habe halt auch direkt gemerkt, dass sie ist nicht gut.
Mhm.
Und dann war also, bevor ich den Ultraschall bei der Frauenärztin hatte, hatte ich die Blutung, die immer stärker wurden. Und dann war ich auch im Krankenhaus, musste Urin abgeben und der Urinbecher war rot, also so stark war es dann schon.
Ja.
Und die konnten auch nichts mehr sehen.
Ja.
Und es war halt eben bevor auch die Schwangerschaft per Ultraschall festgestellt werden konnte, es war knapp an der sechsten Woche.
Ja.
Das war also ein harter Rückschlag. Das war, genau, das war so im Oktober wieder. Und dann bin ich im Dezember, November wieder schwanger geworden.
Wow, also du wirst wirklich sehr schnell schwanger. Das kann man einfach mal festhalten, ne?
Ja, genau.
Bisher
ist es so gewesen, ja.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ja, ich werde jetzt in 2 Tagen 38.
Ach, echt 38? Siehst du jung aus. Wahnsinn.
Danke.
Ja. Okay, also hat dir das Mut gemacht, dass immer wieder schwanger werden? Oder hat dich das überfordert oder was ganz anderes mit dir gemacht?
Ich finde irgendwie alles.
Ja.
Also es war auf der einen Seite natürlich ein Lichtblick, ein okay, dieses Problem habe ich zumindest nicht, sozusagen.
Ja.
Also ich werde zumindest schwanger, mein Körper versucht irgendwie alles, um schwanger zu werden. Und gleichzeitig war es aber auch so mit den Ärztinnen, mit denen ich gesprochen habe, und wir waren halt auch dann nach der zweiten Fehlgeburt dann auch hatten wir ein Vorstellungsgespräch in der Kinderwunschklinik, habe ich auch festgestellt, dass das oft auch ein Thema ist, wo die Ärzte sagen, ja, sie werden ja schnell schwanger. Irgendwann wird es wohl dann jetzt klappen.
Ja.
Und natürlich ist das auch etwas, was Mut macht und Zuversicht schafft. Und gleichzeitig ist es aber auch ein, ja, aber es bleibt ja nicht.
Ja, ja. Ja.
Also was bringt mir das, schwanger zu werden, wenn es nicht bleibt und ich das wieder und wieder und wieder und wieder durchmachen muss? Und jedes Mal, wenn ich einen positiven Schwangerschaftstest habe oder hatte, dass ein, ja, weniger Bedeutung für mich bekommt, weil die Erfahrung, dass es nicht bleibt, größer ist als die Erfahrung, dass es gut geht.
Naja, naja.
Von daher ist das irgendwie Fluch und Segen, würde ich sagen. Also ich will mich darüber nicht beschweren, denn viele Frauen versuchen ewig lang und haben nie einen positiven Schwangerschaftstest. Und auch das ist was mir vergönnt ist. Ich werde schnell schwanger und das ist auch medizinisch gesehen natürlich eine gute Prognose.
Ja.
Aber die Gefühle, die ich mittlerweile habe, wenn oder hatte oder auch mit der, ja, mit dem Ausblick wieder einen positiven Test haben zu können, dürfen. Die Gefühle, die ich da habe, die werden zunehmend ja belasteter oder angstvoller. Ja, und das ist natürlich dann, geht damit einher.
Total. Es gibt ja wirklich, also das, was ich bei Social Media mitbekomme oder halt bei Instagram bin ich in erster Linie, das ist wirklich, dass es Frauen gibt, die sagen, ich kann mich gar nicht mehr freuen über den
Ja.
positiven. Und das, ja, das ist so heftig.
Ja.
Ich kenne das ja nun auch gut und ich habe auch immer mal wieder mit Ängsten zu kämpfen gehabt, irgendwie, klar, gerade in der Frühschwangerschaft, war das manchmal einfach wirklich kaum auszuhalten, gerade diese Missed Abortions immer, ne, noch eine Woche und noch eine Woche und so. Aber wie ist das bei dir? Ist da trotzdem auch Freude oder ist da eigentlich gar keine Freude dann mehr?
Doch, also doch, ich habe mich die Male auf jeden Fall dann auch immer gefreut und ich hatte erst so ein Gefühl, jetzt klappt's. Und
Ja.
dann schleichen sich so die Ängste durch die Hintertür ein.
Ja.
Also der erste Moment ist so schön und ich denke mir, jetzt, es hat geklappt, jetzt Strich ist da. Und dann war es ja nun mal so bei der Schwangerschaft im, was hatte ich jetzt gesagt, wann war die? Bei der ersten als wir es probiert haben im September. Und dann war ich ja im November,
November.
Dezember wieder schwanger, die ja eben auch durch Blutungen wieder zu Ende gegangen ist.
Okay.
Genau, die ist dann, und es war wirklich für mich so schlimm, weil wir sind in den Urlaub geflogen. Mitte, Ende Dezember. Und ich habe immer gesagt, boah, wenn dieser Zyklus, wenn es nicht klappt, dann wäre es schön, wenn, oder dann hätte es so rechnerisch so gepasst, dass meine Periode vor dem Urlaub gekommen wäre. Und ich dachte, Hauptsache nicht im Urlaub, weil die Situation hatten wir den Zyklus nach der allerersten Fehlgeburt. Ich bin ja im Januar mit meiner Tochter schwanger geworden und wir waren da auch im Dezember im Urlaub. Und da habe ich dann sozusagen im Urlaub meine Periode bekommen. Und das war halt für mich auch ganz schlimm und hat den Urlaub damals so geschmälert. Jetzt waren wir wieder vor der Situation, in den Urlaub zu fliegen. Und ich habe nur gedacht, bitte nicht im Urlaub. Ich will es vorher wissen, weil ich habe festgestellt, ich kann mit Klarheit sehr, sehr gut umgehen, auch mit negativen Rückschlägen. Aber dieses Ungewisse macht mich fertig.
Ja.
Und ich brauche auch ein, zwei Tage, um mich darauf einzustellen, okay, das hat jetzt zum Beispiel diesen Zyklus nicht geklappt oder wie auch immer. Ich brauche ein, zwei Tage und dann kann ich damit umgehen.
Ja.
Und ich habe nur gedacht, bitte nicht im Urlaub, bitte nicht im Urlaub. Und rechnerisch hätte es so gepasst, okay, ich weiß, vor dem Urlaub hat es geklappt oder nicht. Dann hatte es geklappt und wir sind in den Urlaub geflogen und es war beide Male dann so bei diesen beiden Schwangerschaften, der HCG ist kurz gestiegen und dann wieder abgesackt. Also ich glaube, es ist dann eine klassische biochemische Schwangerschaft. Es war dann immer so um die 6. Woche. Das heißt, ich wusste, beim letzten Mal ist der HCG wieder gesunken. Also bin ich wahnsinnig geworden mit dem Testen.
Ja, das heißt, du hast quasi diese mit Wochenbestimmung die Tests gemacht, um zu gucken, ob
Ja,
der HCG steigt oder nicht, ne?
mit Wochenbestimmung. Es gibt auch so welche, die sind dann so dick und da steht dann 1. bis 2., 2. bis 3. so drauf. Also nicht diese elektronischen nur, wo das 2 bis 3 drauf steht, sondern wirklich, wo die nächsten Wochen auch noch draufstehen, dass du gucken kannst, wo. Ich glaube, das ist mehr Marketing als wirklich
Ja,
evidenzbasiert, aber ich
ja.
bin verrückt geworden mit diesem Testen,
Ja,
weil ich
klar.
so Angst hatte, der HCG sinkt wieder.
Ja.
Und wir sind freitags, glaube ich, in den Urlaub geflogen und ich glaube, ich habe mittwochs negativ getestet. Das heißt, es ist dann genau mit dem Start, mit dem Flug in den Urlaub, setzte die Blutung ein. Das war für mich so schlimm, weil ich dachte, das Schlimmste, was ich mir bis dahin ausgemalt hatte, war, ich erfahre vorher, dass es nicht geklappt hat und muss dann eben die Gefühle handeln und dann in den Urlaub fliegen. Und jetzt war es aber so noch schlimmer. Es hat noch einen draufgesetzt. Und ich musste also irgendwie eine Entscheidung treffen, wie will ich jetzt diesen Urlaub erleben?
Das scheiße, ja klar.
Und habe dann natürlich ein, zwei Tage auch gebraucht. Und habe dann gesagt, ich will mir diesen Urlaub nicht nochmal kaputt machen lassen, so wie es eben in dem letzten Urlaub dann gewesen ist, sondern ich will diesen Urlaub jetzt mit meinem Kind, mit uns als Familie irgendwie genießen. Und das habe ich dann ja mental versucht zu manifestieren und habe mir gesagt, diese Blutung, die ich jetzt habe, ist quasi wie eine Periode. Also ich habe mir das
Okay.
versucht,
Klein zu reden.
ja, als Periode zu verkaufen,
Ja.
um eben die Kraft zu haben, auch diesen Urlaub zu genießen. Und das war auch ganz gut. Es hat ganz gut geklappt und es war auch gut, um mal auch Abstand davon zu bekommen.
Ja, oh, was eine Leistung, das hinzubekommen, das so sich selber so hinzudrehen oder, ne, oder das Bewusstsein dahingehend zwar. Weil es ist ja auch, das Fatale ist ja dann auch, du weißt ja nicht, geht jetzt alles ab oder brauche ich Unterstützung? Ich kann ja nicht zu meiner Frauenärztin in dem Moment, ne? Du bist 2 Wochen irgendwie wahrscheinlich in weiter Ferne. Und wie ist da die ärztliche Versorgung? Was, ne, du, und du kannst ja noch nicht mal reingucken lassen, eben, um zu sagen, ist denn noch was da oder ist alles raus? Also, das ist ja, abgesehen von dem Emotionalen, was gigantisch ist, ist ja auch was Körperliches noch, wo ein Fragezeichen ist, ne?
Ja, wir sind sowieso über Weihnachten in Urlaub geflogen. Also es war kurz vor Weihnachten und nach Weihnachten zurückgekehrt, sodass ich dachte, naja gut, auch zu Hause würde ich womöglich erst danach, wir
Stimmt.
waren 10 Tage weg, sodass ich dachte, okay, das ist ein Zeitraum.
Da haben die Praxen eh zu.
Genau,
Ja,
da haben die
stimmt.
Praxen eh zu und dann kann ich danach zu Frauenärztin gehen und so war es dann auch.
Ja.
Und ich habe auch gedacht, dadurch, dass es jeweils so früh war, und das war beim letzten Mal ja auch so, um die 6. Schwangerschaftswoche, dass da wahrscheinlich einfach auch noch gar nicht so viel ist. Also bei der Missed Abortion in der 9. Schwangerschaftswoche oder 10., da war natürlich schon viel mehr. Die Fruchthöhle war ganz normal entwickelt. Da
Ja.
war auch was drin, aber eben natürlich nicht passend.
Ja.
Und da war natürlich von meinem laienhaften Gedanken in den Momenten die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht was nicht korrekt abgebaut wird oder ja, war irgendwie höher.
Auf jeden Fall, na klar, na klar. Also du hattest ja im Grunde genommen dann jetzt während des Fluges deine Fehlgeburt.
Ja.
Und dann sitzt du da umringt von fremden Menschen und musst das irgendwie, also deswegen finde ich das echt auch einen schlauen Gedanken zu sagen, okay, das ist hier eine normale Menstruation, weil das, wie soll man das sonst? Es ist ja fast so ein bisschen wie ich knaps irgendwas ab. Sonst
Ja.
kann ich das hier gerade nicht irgendwie über die Bühne bringen, so, ne?
Ja. Ja, und ich war einfach so überzeugt in dem Moment davon, dass ich diesen Urlaub genießen will, weil es war jetzt unser erster so richtiger, größerer, längerer Urlaub zu dritt. Und das war wirklich was, wo wir so lange uns drauf gefreut haben und die Kleine dann eben auch in einem Alter war, wo man wirklich auch schon was richtig mit der machen konnte im Urlaub, wo man einfach so schöne Momente auch haben, ja, dann auch konnte oder gehabt hat. Und ich wollte einfach auch für meine Tochter nicht, dass das darunter leidet. Und ich glaube, das war natürlich einfach auch ein großer Ansporn, sozusagen, das irgendwie hinzukriegen. Und ich habe auch wirklich schöne Erinnerungen an diesen Urlaub. Also ich denke sehr gerne an den zurück und der war für mich auch sehr schön.
Wow, ja, das ist toll, beeindruckend.
Ja, ich keine Ahnung, wie das geklappt hat, aber es hat Gott sei Dank irgendwie geklappt. Ja, und dann, das war eben im Dezember und im darauffolgenden Monat, Januar, bin ich direkt von der Fehlgeburt in den nächsten Zyklus direkt wieder schwanger geworden.
Wahnsinn.
Ja, das war dann im Januar
Ja, also im
und der,
Januar 26 sind wir jetzt
ja,
gerade. Ja.
genau, im Januar 26 und der ET wäre, glaube ich, wirklich nah dran an dem Geburtstag meiner Tochter gewesen.
Ja.
Ich habe gedacht, Wahnsinn, jetzt wieder im Urlaub geflogen im Dezember, wieder im Januar schwanger. Jetzt muss es ja wohl klappen.
Wie so ein O-Zeichen eigentlich,
Ja,
ne?
das ist jetzt das Zeichen des Universums, so ungefähr.
Ja.
Und ich habe getestet und die Tests wurden stärker und ich habe Blut abgegeben bei der Frauenärztin und der HCG ist gestiegen und der war dann irgendwann über 2000 und ich wusste, juhu, das funktioniert. Und ich war wirklich fest davon überzeugt, dass es klappt. Aber ich habe auch gemerkt, und das ist das, was auch so schwierig war, ich habe immer mehr versucht, diese Schwangerschaft auch wegzuschieben. Die Angst war so groß, ich habe wieder wahnsinnig viel getestet und die Angst war so groß, dass ich diese Schwangerschaft gar nicht richtig zulassen konnte.
Ja.
Und ich wollte aber mir auch irgendwie einreden, oder ich wollte auch zuversichtlich sein, aber es war für mich fast nicht möglich.
Oh, krass, okay, ja.
Und ich weiß noch, dass ich abends dann irgendwann auch, also ich hatte ja auch erzählt, als ich mit meiner Tochter schwanger war, ich war direkt verbunden. Ich war
Ja.
so positiv, ich war so auch ne, bevor man die Bewegung gemerkt hat, so verbunden. Und ich hatte irgendwie direkt ein schlechtes Gewissen, dass ich das diesem möglichen zweiten Kind, dass ich das nicht habe,
ja,
weil ich die Schwangerschaft so weggeschoben habe und mich gar nicht richtig emotional darauf einlassen konnte oder wollte.
Ja.
Und ich weiß noch, ich saß auf dem Sofa und habe gesagt, das kann jetzt nicht sein, du musst dich jetzt auch mal ein bisschen drauf einlassen. Und ich habe dann, da war im Sale dann irgendwie für 5 € eine Schwangerschaftshose. Ich habe gesagt, die kaufe ich jetzt einfach nur als Symbol. Ich bin jetzt schwanger und die kaufe ich mir jetzt. Habe die online bestellt und saß auf dem Sofa und habe die Hand auf meinen Unterbauch gelegt und dachte, ich versuche jetzt einfach, mich zu verbinden. Ich muss jetzt einfach auch mal zuversichtlich sein, mich nicht so zerfressen lassen von dieser Angst.
Ja.
Und irgendwann habe ich dann innerlich aufgehört und habe gedacht, da ist nichts.
Oh Gott,
da ist nichts.
Ja.
Und am nächsten Morgen wache ich auf und habe Blutung. Und bin zur Frauenärztin direkt gefahren. Die hat einen Ultraschall gemacht. Es war nur leichte Schmierblutung, wirklich.
Ja.
Nicht irgendwie so, dass man direkt sagen konnte, es ist vorbei. Bin zur Frauenärztin gefahren und die hat gesagt, ich sehe keine Fruchthöhle.
Oh Gott.
Und sie sagte dann schon, wahrscheinlich handelt es sich um eine Eileiterschwangerschaft, weil sie hat erst erfragt, wie stark sind die Blutungen. Ich habe gesagt, wirklich nur ein bisschen.
Ja.
Und sie sagte, es ist unwahrscheinlich, dass das schon abgegangen ist durch so leichte Blutung.
Ja.
Und ich war da dann so in der 7. Schwangerschaftswoche, also auch über dem Peak von den vorherigen Schwangerschaften hinweg und so weiter.
Ja.
Und
oh, Horror.
Genau. Und dann hat sie gesagt, sie können jetzt erstmal noch nach Hause fahren, sich das überlegen. Sie können auch nochmal, weil das war die Vertretung, ich war nicht bei meiner eigentlichen Frauenärztin, sie können auch nochmal mit ihrer Frauenärztin, weil ich hatte da am Donnerstag, genau, das war, glaube ich, Dienstag und ich hatte am Donnerstag den Termin für...
Wo du auf den Herzschlag gehofft hast.
Genau, für den ersten Ultraschall. Und die ersten beiden waren auch, die ersten beiden biochemischen waren eben nicht im Ultraschall festgestellt.
Ja.
Genau, und dann bin ich nach Hause gefahren und habe aber gemerkt, es zwickt rechts, ich habe Schmerzen und wusste ja eben auch, was eine Eileiterschwangerschaft bedeuten kann.
Ja.
Und wusste auch, obwohl ich das ja dann bei dir im Podcast auch gehört habe, dass da eine Frau war, die auch sogar die Eileiterschwangerschaft abgewartet hat.
Ja,
da habe ich lange drüber nachgedacht, das habe ich erst gehört nach meiner Eileiterschwangerschaft.
Ja.
Und zu dem Zeitpunkt dachte ich aber dann, okay, es muss so sein, es geht nicht ohne.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ich wusste das nicht. Weil
ich
das
auch
heißt,
nicht.
Das ist ja auch, das muss man auch hier nochmal ganz klar sagen, das kann absolut lebensgefährlich sein für euch als Frauen, wenn ihr eine Eileiterschwangerschaft habt. Ne? Also Sarah hat das gemacht und die war sich da total sicher. Ich hätte da auch total Schiss vor. Ich weiß nicht, ob ich das gekonnt. Also das ist.
Ja. Ich wüsste auch nicht, ob ich es gemacht habe. Ich wusste um die Option überhaupt gar nicht.
Ich auch nicht.
Also,
nee.
Und dann bin ich eben ins Krankenhaus am nächsten Morgen und wurde auch am selben Tag direkt operiert.
Okay, also und es war wirklich eine Eileiterschwangerschaft, ne?
Ja, es war wirklich eine Eileiterschwangerschaft.
Horror.
Und mir wurde auch der rechte Eileiter entfernt. Also es ist auch ziemlich direkt hinter dem Trichter hängen geblieben. Sodass eben der Trichter und dahinter das Stück entfernt wurde und jetzt noch so ein kleiner Stumpf noch da ist, sozusagen. Also das wurde mir entfernt.
Meine Güte.
Wir hatten zwischenzeitlich, und das war auch was ich nicht wusste, wir hatten vor der Eileiterschwangerschaft ein Erstgespräch in der Kinderwunschklinik. Und das war ein bisschen ernüchternd, weil die eben sagten, also man kann viel machen, wenn Frauen gar nicht erst schwanger werden. Aber man kann weniger machen, wenn man schwanger wird und es nicht bleibt.
Ja.
Und da war nochmal Gerinnungsambulanz und Bauchspiegelung. Aber obwohl die Gebärmutter ja wahrscheinlich gut aussieht, weil sie haben ja auch schon ein Kind und ihr Körper kann das. Und es war immer dieser Tenor, das klappt schon noch.
Mhm.
Also das war so die Haltung auch der Ärzte, weil meine Prognose an und für sich natürlich vielversprechend aussah, aus medizinischer Sicht. Und die sagten nämlich auch, laut Leitlinie gilt das nicht als zwei oder drei, also zwei Fehlgeburten, weil die eben nicht im Ultraschall festgestellt worden sind.
Das ist es nicht dein Ernst.
Ja.
Was? Oh
weil
Gott.
Die nur über den HCG bestätigt worden sind, aber so schnell wieder gefallen sind, dass es eben nicht als diese, man sagt ja immer 3 Fehlgeburten und dann bekommt man andere Unterstützung. Und das anscheinend, so wie die Ärztin sagte, bei mir nicht der Fall ist, weil diese beiden Fehlgeburten eben nicht beim Ultraschall festgestellt worden sind.
Oh Gott, also ich weiß gar nicht, das finde ich so grausam. Ich dachte, das ist nicht mehr so, zum einen, dass man 3 abwartet, weil das habe ich auch immer gehört, 3 sind normal, musst du durch so ungefähr, danach wird erst kontrolliert, was ich ekelhaft finde.
Ja.
So, also das verstehe ich nicht, ich dachte, die Haltung wäre gar nicht mehr so. Und jetzt höre ich das bei dir und dann ist es nur, weil es nicht im Ultraschall nachgewiesen worden ist, gelten die nicht. Das ist das finde ich ganz schwer auszuhalten, gerade diese Information, finde ich unmöglich, ehrlich.
Ja, das war auch, ich sag ja, das Gespräch war ernüchternd, weil ich dachte, okay, man kann kaum was machen. Das meiste, also meine Frauenärztin, muss ich dazu sagen, ist auch Endokrinologin. Das heißt, die hat schon sehr viel gemacht. Wir hatten schon Hormone regelmäßig gecheckt. Das war sowieso schon von Anfang an so, weil ich auch ein Prolaktinom habe, was auch schon vor unserem Kinderwunschstart festgestellt worden ist. Das heißt, auch da war ich schon gut eingestellt. Der Zyklus hat gut funktioniert. Dennoch hat die immer sehr genau hingeguckt.
Ja, super.
Und hat eben auch Schilddrüse, das Prolaktin, ein Diagnosezyklus, wo man ja eben am Anfang, in der Mitte und am Ende mal guckt, wie es aussieht. Ich habe schon Progesteron dann auch dazu bekommen und so weiter.
Hast du auch eine Gebärmutterspiegelung gehabt, so im Hinblick auf Killer- und Plasmazellen?
Nee, das noch nicht.
Ja.
Also die hatten in der Kinderwunschklinik gesagt, man könnte eine machen, um zu gucken, ob da irgendwelche Wände irgendwo drin sind. Aber
so ein Septum, ne?
Ja, genau. Aber dass das bei mir ja jetzt nicht wahrscheinlich ist, weil ich ja eben schon ein Kind geboren habe. Und es ist ja schon, also die Geburt und die Schwangerschaft meines Kindes sind einfach medizinisch an ganz vielen Stellen, so verstehe ich das, ein Hinweis darauf, dass grundsätzlich alles gut klappt. Und diese beiden biochemischen Schwangerschaften eben, und das war ja der Punkt, wo wir das Gespräch hatten vor der Eileiterschwangerschaft, dass die eben Pech sind sozusagen.
Okay, das ist echt brutal, ne? Das ist echt brutal, weil ich finde, natürlich wird einem das immer vermittelt, ne? Wenn du schnell schwanger wirst, ist ein gutes Zeichen. Wenn du schon mal sogar ein Kind geboren hast, dein Körper weiß, wie es geht. Nichtsdestotrotz, so wie beim Spermium ja auch, nur weil der Mann mal vor Jahren ein Kind gezeugt hat, heißt das nicht, dass Jahre später das Spermiogramm immer noch gut ist. Und nur weil du schon ein Kind geboren hast, was wundervoll ist, heißt das aber ja nicht, dass sich vielleicht irgendwas verändert haben könnte, auch immunologisch, ne? Also das ist ja auch so eine riesen Unbekannte noch. Da wird, glaube ich, gerade sehr viel dran geforscht, wenn ich da auch Dr. Sören von Otte richtig verstanden habe, der mal bei mir im Podcast war. Aber das sind ja so 2 Dinge oder 3, ne? Wenn das mit der Schwangerschaft nicht bleibt, das haue ich mal noch so kurz hier raus für alle, die zuhören, die in einer ähnlichen Situation sind, ne? Wo es heißt irgendwie, sie werden ja schwanger, aber es bleibt halt nicht. Also die Gebärmutterschleimhaut einmal angucken, ob da alles okay ist oder ob da Killerzellen oder Plasmazellen drin sind. Die Gerinnung natürlich abchecken lassen, ob da einfach die Durchblutung vielleicht nicht gut genug funktioniert zum Kind hin und vielleicht Heparin oder sowas gespritzt werden muss. Und dann das dritte ist halt die Immunologie. Und das ist ja super komplex und sehr special, ne? Da gibt es diesen Dr. Pfeiffer, von dem hatte ich nie gehört zu meiner Kinderwunschzeit. Aber da kann man sich ganz gut begleiten lassen, wenn man das möchte. Nur so als kleine Info rausgehauen für alle, die zuhören und in einer ähnlichen Situation sind, ne? Okay, Entschuldigung, das wollte ich einmal kurz ein.
Ja, alles gut. Ich muss sagen, also um kurz den Ist-Stand darzustellen, wir sind jetzt knapp Ende Mai und es hat seitdem auch, die Fehlgeburt war im Februar, es hat seitdem auch nicht wieder geklappt.
Oh,
wir haben jetzt in diesem Zyklus ein Monitoring gestartet, was ich noch bei meiner Frauenärztin machte. Ich hatte mit ihr dann telefoniert und sie sagte, wir können das hier noch machen. Also es ist oft der Punkt, wo die Frauen eben überwiesen werden, weil das natürlich auch eine große organisatorische Herausforderung für die Praxen ist, das so eng zu begleiten. Aber sie sagte, ich bin Endokrinologin und wir können das hier noch machen. Und das fand ich eigentlich gut. Gleichzeitig eben hat sich auch mein Mann auf den Weg gemacht für ein Spermiogramm. Und da wusste ich ja eben dank dir, dass es da dieses Erweiterte oder das Große irgendwie gibt, sodass das auch in Planung ist. Und dann war jetzt der Monitoring-Zyklus oder der läuft noch. Und ich war generell immer jemand, der den Eisprung eher so um den 18. Tag hatte. Mhm. Also eher zwischen 18 und 20, also 14.
Ja.
Und dann wurde ich begleitet und Ultraschall gemacht und Blut abgegeben und so weiter. Und der kam nicht und der kam nicht. Es gab kein Leitfollikel und es wuchs einfach nichts richtig. Die waren mehrere, so um 1 Zentimeter, aber keiner, der richtig aufgeploppt ist. Und da war dann so, nee, also wahrscheinlich kommt nichts. Ich war dann auch bei den Kolleginnen meiner Frauenärztin, weil die noch zeitweise im Urlaub war jetzt. Da kommt wahrscheinlich nichts. Und dann hatte ich den Zyklus dran gegeben und dann hatte ich wirklich, ich dachte, nee, aber also die Körpersignale, ohne jetzt genau ins Detail gehen zu müssen, aber die Körpersignale, die, das ist noch nicht zu Ende. Und ich merkte auch den Mittelschmerz und dann habe ich am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, getestet und da war der Ovulationstest dann knallrot. Das war dann aber nicht mehr begleitet, weil wir hatten das quasi dann schon dran gegeben. Genau, und jetzt bin ich ja an diesem Stand, in der Hibbelphase, wie man so schön sagt.
Ja.
Bin jetzt heute genau eine Woche nach Eisprung. Also jetzt geht die ganz, ganz heiße Phase los.
Oh, ja.
Mal sehen, wie es wird.
Ja.
Was ich festgestellt habe, ist, nach der Eileiterschwangerschaft hat sich bei mir wirklich ganz, ganz massiv was verändert in meinem emotionalen Erleben.
Ja, das glaube ich.
Das war wirklich wie ein Stock zwischen die Beine.
Ja.
Ich glaube, ich war so viel verletzlicher,
ja,
dass Dinge, die ich vorher vielleicht noch gut für mich, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, wenn jetzt zum Beispiel Gespräche aufgekommen sind von anderen, von meinen Freundinnen, die sich alle so mehr oder weniger im ersten, zweiten oder an der Grenze zum Kinderwunsch befinden, Gespräche darüber, wie jemand zum Beispiel einfach seine nächste Schwangerschaft so plant, weil die dann ganz gut ins Leben passt, was ja völlig okay ist, wo ich gemerkt habe, boah, das trifft mich so hart.
Ja.
Einfach diese Unbeschwertheit zu sagen, ah, oh, wir fangen erst dann an, weil dann passt das so schön mit dem ET und dann haben wir noch vorher den Urlaub und also die Sachen, die ja einfach für viele so selbstverständlich sind und die ich denen auch von Herzen gönne, gleichzeitig für mich so schwierig waren, damit umzugehen und auch dann, ich glaube in der vorletzten Podcast-Folge von dir, da habe ich mich so wiedergefunden mit diesen Sätzen, manchmal fängt man dann an, anderen das zu wünschen, das auch mal zu erleben, ohne dass man denen das wirklich wünscht, nur damit die verstehen, wie sich das anfühlt.
Ja, ja.
Und das konnte ich, also das habe ich so sehr gefühlt nach, auch erst in Anführungsstrichen, nach der Eileiterschwangerschaft, da fing das bei mir so stark an, wo ich mich einfach auch so vor mir selber erschreckt habe, weil ich natürlich nicht meinen Freundinnen eine Fehlgeburt wünschen will und auch nicht wünsche. Und trotzdem ist für mich auch, ich nun mal auch in einem Freundeskreis bin mit den engsten Freundinnen, wo keine so eine Fehlgeburt erleiden musste. Gott sei Dank, was super schön ist.
Ja.
Aber was für mich das Gefühl, alleine damit zu sein, ja auch viel mehr verstärkt.
Total.
Und natürlich auch diese das Verständnis meiner Freundin für das Ganze, Emotionale, was da dranhängt, natürlich auch gar nicht da sein kann. Und ich so müde war, das erklären zu müssen und ich teilweise das gar nicht konnte. Ich konnte nicht erklären, was das jetzt für mich bedeutet. Ich konnte nicht mehr darüber sprechen. Vorher war ich immer ein Mensch. Ich habe meine Schwangerschaftsverkündung direkt gemacht mit den engsten Freundinnen. Ich habe offen über meine Fehlgeburten gesprochen und das auch bewusst.
Ja.
Mit Absicht, weil ich will, dass dieses Thema nicht unter den Radar fällt, weil ich will, dass darüber gesprochen wird, weil ich das so wichtig finde. Und nach der Eileiterschwangerschaft habe ich festgestellt, ich kann nicht mehr darüber sprechen.
Ja, ja.
Ich kann nicht mehr sagen, wo wir uns gerade befinden, ob wir es versuchen oder nicht versuchen, wann mein Eisprung war. Also Dinge, wo ich auch oft meine Freundinnen dran teilhaben lassen habe, das ging nicht mehr.
Ja,
also ich konnte es nicht mehr.
Ja, die Verletzlichkeit ist so groß einfach, ne? Ja.
Das war wirklich für mich sehr erschreckend.
Mhm. Ja, was der Kinderwunsch mit einem macht. Und das ist ja nicht einfach nur der Kinderwunsch. Also ich meine, das sind Verluste, das sind Operationen. Du hast einen Eierstock verloren.
Ja.
Das macht ja so viel, ne? Auf der emotionalen Herzensebene, Seelenebene und auf der körperlichen. Umso bemerkenswerter finde ich das, wie du da jetzt hier drüber sprichst. Und danke dir natürlich total dafür, weil das wäre nämlich auch noch meine Frage gewesen, wie hast du das, also wie packst du das überhaupt alles und wie hast du auch die Eileiterschwangerschaft? Ich finde, das ist so ein Horror einfach. Also es gibt so viele Horrorszenarien im Kinderwunsch und Eine Eileiterschwangerschaft war immer eins davon für mich, was ich sehr, oh, was ich so brutal finde. Vor allem, wenn da noch ein Herz schlägt. Das kann ich kaum aushalten, weil es so, sich so falsch anfühlt einfach.
Ja.
Ne?
Ja. Und für mich war dieser Herzschlag so paradox, weil auf der einen
War der
Seite,
da?
nee.
Okay.
Aber ich wusste nicht, soll ich es mir wünschen oder nicht. Weil nach den beiden biochemischen Schwangerschaften wäre der Herzschlag natürlich ein Indiz dafür gewesen, dass es irgendwie klappt, dass das
Ja.
doch funktioniert, dass ich noch Eizellen habe, die, weil ich bin ja nun mal, ich werde ja nun mal jetzt auch 38, auch das ist natürlich eine Menge Druck für mich.
Ja.
Und das wäre irgendwie eine Bestätigung gewesen, dass es doch klappt, dass da noch gute Eizellen sind.
Ja.
Und auf der anderen Seite wäre es das Schrecklichste, was ich mir hätte vorstellen können. Und ich wurde ja dann, ich bin ins Krankenhaus gefahren und wurde direkt operiert.
Ja.
Also ich saß da natürlich noch ein paar Stunden mit Untersuchungen und so weiter, aber direkt an dem Tag, ich war morgens da und wurde mittags operiert. Und ich weiß noch, es war so furchtbar, denn man muss an jeder Schwelle, und das ist ja gut, dass es das gibt, sagen, warum man operiert wird. Also man kommt in den, ich wurde erstmal in den Aufwachraum geschoben, wo mir dann, wo ich vorbereitet wurde. Da muss ich sagen, warum bin ich da? Dann muss ich, dann wird man quasi zur Schleuse geschoben und man muss sagen, warum ist man da? Und dann ist man im OP und dann wird gesagt, warum ist man da? Und ich musste jedes Mal wieder sagen, Eileiterschwangerschaft. Also ich konnte gar nichts anderes sagen, Eileiterschwangerschaft. Ich habe jedes Mal so geweint, weil ich das gar nicht aussprechen konnte und weil ich nur in diesem Bett war und nur geweint habe. Und der Pfleger im Aufwachraum war Gott sei Dank super lieb und hat mich auch versucht zu unterstützen. Bei dem musste ich das erste Mal sagen. Und an der Schleuse hat er dann eben dann auch gesagt, versuchen Sie einfach nur das zu sagen, was Sie mir gerade gesagt haben. Das reicht schon, ne? So,
ja.
Sie schaffen das und so. Und ich durfte auch meinen Ehering bei mir behalten, bis ich den kurz vor der OP oder vor der Narkose abgeben musste und so weiter, was mir wichtig war. Also die haben das natürlich schön gemacht oder lieb gemacht irgendwie. Aber es war so schlimm, dass immer wieder sagen zu müssen und zu wissen, ich verliere jetzt nicht nur das Kind, sondern auch der Verlust des Eileiters war für mich ganz schlimm. Also, dass es einfach weggenommen worden ist.
Ja.
Ich hatte auch so ein schlechtes Gewissen meinem Körper gegenüber, weil ich dachte, er versucht die ganze Zeit schwanger zu werden. Er macht die ganze Zeit zuverlässig Eisprünge. Er versucht alles und jetzt schneidet man ihm auch noch den Eileiter ab. So.
Ja. Ja.
Also ich hatte auch meinem Körper gegenüber irgendwie so ein schlechtes Gewissen.
Ach Mann, aber das,
Ja.
ja, wie lieb von dir, ehrlich, wie unglaublich lieb von dir. Weil, weißt du, es gibt ja auch so viele Frauen, die hassen ihren Körper, ne?
Ja.
Weil das eben nicht klappt. Und das scheint ja bei dir ganz anders zu sein, ne? Du sagst irgendwie, Mann, ich sehe dich, du machst und tust hier alles und versuchst irgendwie für meinen Wunsch mitzukämpfen und daran zu arbeiten. Du hast es gerade beschrieben, wie ein Stock zwischen die Beine. Und das ist es ja im Grunde genommen, ne? Also jetzt kapp ich dir was ab, sozusagen.
Ja.
Kappst deinem Körper was ab. Eine Möglichkeit von zweien, wie das, wie die befruchtete Eizelle überhaupt in die Gebärmutter kommen kann,
Ja.
sozusagen. Oh,
Ja.
heftig, heftig.
Ja, also für mich war das ganz schlimm. Und auch eben dieses, ja, ich sag jetzt mal, die ersten Anzeichen von Verbitterung und ja, diesen Neid zu
Ja.
empfinden. Ich konnte das vorher auch, ich hatte ja auch erzählt, ich war mit einer Freundin zeitgleich schwanger werden.
Ja.
Jetzt im Juni, sie ist eben kurz vor Entbindung jetzt im Juni.
Ja.
Und ich, Gott sei Dank, konnte ich das ganz gut trennen.
Okay, wow.
Oder kann das noch ganz gut trennen. Und trotzdem weiß ich auch, also auch so sehr verrückte Gedanken. Ich habe mir immer sehr ein Mai- oder Juni-Kind gewünscht. Ich bin ja selber ein Ende-Mai-Kind.
Ja.
Und ich finde, das ist der allerbeste Geburtstagsmonat. Und ich habe mir es auch immer so gewünscht. Und dann hat es im Juni nicht geklappt. Dann wäre der nächste ET August gewesen. Da habe ich gedacht, ja, ist auch cool. August ist auch ein super Monat.
Ja.
Dann wäre, und das ist so bescheuert, weil der Geburtstermin Monat sagt ja überhaupt nichts aus. Aber es war so, ja, das ist auch ein super Monat. Und Oktober, da ist meine andere Tochter ja eben geboren. Und ja, das ist auch gut. Und dann hat es ja aber dann danach die Male nicht geklappt. Und ich habe immer gedacht, boah, wenn ich jetzt schwanger werde, dann kommt mein Kind im Dezember oder dann kommt es im November. Und dann das so, ich kann das gar nicht beschreiben. Eigentlich ist der Geburtsmonat so egal. Ich habe da nie drüber, also Vorher hätte ich nie jetzt gesagt, das muss so sein. Ich habe mir das immer irgendwie gewünscht, dass es Mai oder Juni, weil ich das einfach selber so schön finde. Aber es wäre mir nicht so wichtig gewesen. Und jetzt nach der Eileiterschwangerschaft war es auf einmal wichtig. Und es war so dieses Gefühl, jetzt wird mir der Eileiter weggenommen. Ich habe so viele Fehlgeburten und jetzt kriege ich auch nicht mal irgendwie noch das, was ich mir vielleicht am ehesten noch gewünscht hätte.
Ja.
Und auf einmal hat das so eine Bedeutung bekommen, die vorher gar nicht da war. Was so, wo ich so dachte, was ist denn mit mir los? Was sowas auf einmal so.
Ja, also für dein Gefühl, du bist damit gar nicht alleine. 100% gar nicht. Ich bin nämlich genau so gewesen. Und das, ja, und das finde ich ganz spannend und schön, das mal so zu sagen, weil meistens wird. Kriegt man ja mit, ja, am Anfang wünschst du dir vielleicht noch das und das Geschlecht und den Monat und irgendwann ist dir das egal, weil du nimmst, was du kriegen kannst. So. Das ist auch auf eine Art so, auf jeden Fall. Aber ich hatte das genauso. Ich wollte immer gerne auch ein Oktoberkind. So, ne? Weil ich selber ein Oktober, aber das ist auch bescheuert eigentlich, aber ich kann es auch nicht erklären. Aber irgendwie habe ich mir das auch immer gewünscht. Und viele meiner Fehlgeburten waren auch um den Dreh. Oder August auch noch, das hätte ich auch schön gefunden, irgendwie so. Und ich habe mir dann auch zwischendurch gedacht, nee, aber den Monat, und dann habe ich mir das immer schön geredet, habe ich immer gedacht, im Dezember hat aber ja Harpe Kerkeling Geburtstag. So, das ist wieder richtig cool. Und dann habe ich mir das immer so irgendwie schön gedreht. Ich weiß, was ich glaube, was das ist vielleicht, dass man auf einmal so mehr die Mängel sieht. Und das geht mit diesem Neid einher, dass man so denkt, okay, guck mal, die hat keine Fehlgeburt erlitten und jetzt kriegt die auch noch in dem Monat ein Kind, wo ich das haben will. Also für mich war das dann auch manchmal noch schlimmer, wenn um mich herum Menschen in den Monaten die Kinder gekriegt haben, die ich gerne gehabt hätte, oder das Geschlecht, was ich gerne gehabt hätte. Ich weiß, es ist super heikel, das Thema, und ich glaube, wir sind uns einig, dass es uns am Ende scheißegal ist, wenn es dann am Ende das und das Geschlecht wird und der Monat, dann sind wir auch happy und dankbar damit. Aber in dieser Zeit, wo man eh das Gefühl hat, okay, was soll ich denn noch eigentlich alles einstecken hier?
Ja.
So, und was soll denn noch alles schieflaufen? Dann sieht man plötzlich auch das und denkt, okay, siehst du, und das ist auch, hat auch noch nicht mal geklappt.
Ja.
So. Das ist es, glaube ich, eher, ne?
Ja, und ich finde auch, man hat so ein tiefes Gefühl der Ungerechtigkeit. Also
genau.
Es fühlt sich so unfair an, dass man sich so, ja, so Universums Punkte raussucht, sage ich jetzt mal, die das dann fair machen würden. Also dann jetzt wenigstens das. Also dann, das würde es irgendwie wieder fair machen. Dann hätte ich jetzt, dann waren die Fehlgeburten vorher da, aber dafür habe ich das Kind im Juni bekommen. Oder was weiß ich. Also
total.
Irgendwie man versucht diese Fairness wieder, also diese ausgleichende Gerechtigkeit sucht man irgendwie.
Guter
oder ich
Punkt.
Such die, sagen wir es so. Ich kann ja nicht für alle sprechen, aber ich such die da. Also ich glaube, dass das auch so ein großer Punkt ist, mit dieser Ungerechtigkeit zu leben. Und du wartest, du bist ja so ohnmächtig.
Ja.
Du wartest auf den Eisprung, du wartest auf die Periode oder dass du einen Test machen kannst. Du wartest wieder auf den nächsten. Und dann eben auch mit diesen ganzen Rückschlägen und das ja auch so komprimiert. Also
das
ist ja dann alles tak, tak, tak hintereinander. Da, nach dieser Eileiterschwangerschaft habe ich einfach gemerkt, ich komme da nicht mehr hinterher. Also ich komme emotional nicht mehr hinterher und kann selbst gut gemeinte und liebe Unterstützungsversuche meiner FreundInnen gar nicht mehr richtig annehmen, weil ich mich gar nicht, ja, wie gesagt, ich konnte mich gar nicht mehr erklären. Ich konnte nicht mehr begreiflich machen, was das alles für Gefühle mit sich gebracht hat, weil das so ein Potpourri von Gefühlen und Dingen waren und neue Emotionen wie dieser Neid oder diese erschreckende Erkenntnis, boah, manchmal wünschte ich, es gäbe noch jemanden, der das jetzt hier oder ne, die für mich selber so erschreckend waren, dass ich das alles nicht erklären konnte.
Ja.
Und mir hat es dann Gott sei Dank gut getan. Ich habe tatsächlich eine Freundin, die hat einen sehr, sehr krassen Kinderwunschweg hinter sich. Bei der Freundin konnte ich Gott sei Dank auch mal diese Gefühle benennen, ohne dass ich mich so dafür schämen musste, weil das natürlich wünsche ich keiner meiner Freundinnen oder ich freue mich unglaublich für alle meine Freundinnen, wo es super gut klappt und die einfach das Glück haben, dass es so geht. Und trotzdem ist man so tief in Trauer über das eigene Erleben und eben mit allem, was dahin geht, so auch so viel in Scham. Also es ist so viel Scham dabei, auch diese Gefühle dann auf einmal in sich selber zu entdecken.
Ja, Und man fühlt sich eben so alleine, weil man sich nicht
Ja.
verstanden fühlt. Man sucht ja nur danach, verstanden zu werden. Und dass einem
Ja,
jemand
total.
sagt, ich kenne das, ich habe das auch durch oder ich fühle das auch oder das ist nicht schlimm, wenn du das fühlst oder das heißt nicht, dass du ein böser Mensch bist, wenn du sowas fühlst, ne? Das ist ja tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich diesen Podcast angefangen habe,
Ja.
weil mir das so ein dringendes Bedürfnis ist, dass man sich nicht alleine damit fühlt und dass jetzt kann ich Dinge erklären. Als ich drin gesteckt habe, ich hatte nicht die Kraft dazu, das zu erklären. Ich habe das
Ja.
immer wieder versucht, mich zu erklären, aber ich bin auch immer wieder auf Nichtverstehen gestoßen,
Ja.
auf Bagatellisierungsversuche, auf Schönredungsversuche. Das war alles Überforderung oder lieb gemeint. Aber ich bin selbst, und ich habe ja wirklich viele therapeutische Weiterbildungen gemacht und bin natürlich auch in Supervision und therapeutischer Begleitung gewesen, aber so richtig hundertprozentig habe ich mich nicht verstanden gefühlt,
Ja.
weil diejenigen das nicht selber erlebt haben.
Ja, das geht mir auch so.
Und das ist einfach das Problem, dass man, ne, dann kommen ja manchmal die Leute und sagen, aber es muss ja auch nicht jeder Arzt, der dich behandelt, die Krankheit gehabt haben. Das stimmt total. Aber im Kinderwunsch, finde ich, hat das einen Riesenvorteil, wenn da jemand mir gegenüber sitzt, der einfach weiß, wovon ich hier spreche und der die
Ja.
Dimension versteht, die das mit sich bringt, ne?
Ja, ich merke jetzt so langsam, wo die Zeit voranschreitet nach der Eileiterschwangerschaft, auch wenn ich jetzt nicht wieder schwanger geworden bin seitdem, aber oder es in dem Sinne nicht die Erfüllung dieses Problems jetzt für mich gab, aber ich merke, dass es jetzt langsam ans Sortieren geht, dass es wieder geht, darüber zu sprechen, dass man wieder vielleicht die Kraft hat, auch Dinge zu erklären, auch Menschen, die das eben nicht nachvollziehen können. Und ich habe einfach sehr, sehr gute Freundinnen, wo, wenn man in dieser Akutsituation ist, so verletzlich ist und Dinge auch als verletzlich empfindet, die von denen weder so gemeint sind noch irgendwie absehbar sind, dass das irgendwie hätte verletzlich sein können für mich, dass sich das so langsam legt und dass ich dann auch wieder viel mehr die Unterstützung auch sehen kann, die dahinter steckt. Denn ich weiß, dass alle meine Freundinnen sich nichts mehr für mich wünschen würden, als dass ich jetzt schwanger werde und es klappt. Und die selber natürlich auch was machen wollen und unterstützen wollen und natürlich das an vielen Stellen gar nicht wissen, wie das gehen soll. Auch meine beste Freundin ist da der unterstützendste Mensch, den ich kenne. Und auch trotzdem war es für mich notwendig, in dieser Akutsituation auch zu ihr, ich sage jetzt mal, ein Stück weit auf Abstand gehen zu müssen, weil ich das nicht aushalten konnte. Und zu erleben, dass es anderen in der Situation auch so geht und dass das aber auch okay ist, dass das so sein darf und dass es auch wieder anders sein wird. Und jetzt merke ich eben, es verändert sich und es geht auch wieder in eine, ja, ich sage jetzt mal, stabilere Richtung, wo ich das auch wieder sehen kann.
Ja, wow, aber wie gut. Das heißt, du hast wirklich eine gute, ein stabiles Umfeld, was du quasi zur Hilfe holen kannst, aber gewisse Dinge musstest du einfach irgendwie vielleicht auch mit dir selber ausmachen. Oder hattest du noch andere Unterstützung? Also hast du irgendwie eine Therapeutin oder eine Selbsthilfegruppe oder einen Stammtisch oder keine Ahnung, was irgendwelche Tools, die du nehmen kannst, weißt du, dass andere zuhören und denken, ah, okay, das könnte ich auch mal versuchen.
Kann ich gar nicht so sagen. Also ich habe, wie gesagt, diese eine Freundin, die ja auch eben einen sehr schwierigen Kinderwunsch mit sich gebracht hat, wo ich sagen kann, wenn man Leute hat, dann ist es super hilfreich, sich mit denen auszutauschen. Ich muss sagen, auch dein Podcast, das hatte ich ja, dir ja auch geschrieben, genau das, was du ja vorhin auch formuliert hast, warum du den überhaupt angefangen hast oder machst, hat bei mir seinen Zweck erfüllt, sage ich jetzt mal. Das war sehr hilfreich.
Ach, schön. Danke.
Ansonsten, ich hatte vor vielen Jahren einen sehr schweren Schicksalsschlag und habe dadurch auch lange Therapie gemacht. Also als ich in den Kinderwunsch, beziehungsweise es war noch bis nach der Geburt meiner Tochter auch noch, dass ich regelmäßig Therapie hatte, sodass ich da schon viele Sachen gut für mich gelernt habe,
Na super.
die mich jetzt natürlich auch in dem Kinderwunsch unterstützt haben. Also das Handwerkszeug sozusagen, was ich mir da angeeignet habe. Genau, das war einfach, also wo ich sagen würde, dass Therapie da immer eine gute Idee ist. Bei den Stammtischen, ich habe bei uns in der Region geschaut und ich habe einen gefunden und der war, bezog sich aber laut der Beschreibung einfach viel mehr auf Frauen, die sich eben in einer Kinderwunschbehandlung befinden, in der ich ja jetzt noch nicht aktiv drin bin. Also ich mache ja keine Kinderwunschbehandlung in dem Sinne. Noch nicht, wer weiß, was noch kommt. Und wo es auch primär um den ersten Kinderwunsch geht. Das ist halt auch das, wo ich immer das Gefühl hatte, ich falle da so ein bisschen durchs Raster. Weil ich habe ja schon das Kind und die auch das stärkt natürlich auch dieses Gefühl, was wir am Anfang besprochen haben. Irgendwie, ich bin nicht so richtig berechtigt, weil ich passe da irgendwie nicht so richtig rein. Und eigentlich kann ich mich nicht so richtig beschweren, aber irgendwie ist es aber auch schon zu viel, als dass es einfach so okay ist. Also ich bräuchte einen Nischenstammtisch.
Das ist fatal, dass du dich im Grunde innerhalb der Kinderwunschbubble, nenne ich es jetzt mal, trotzdem noch ja, wie so eine kleine Außenseiterin oder sowas fühlst, weil du nicht richtig. Ja, also alle Mädels, die jetzt zuhören, die einen zweiten Kinderwunsch haben, können sich ja vielleicht einfach melden bei mir. Dann kann ich, wenn du magst, einen Kontakt herstellen, dass ihr eine eigene Austauschgruppe oder sowas gründen könnt. Ja, weil das wäre nämlich eigentlich, habe ich so, während ich dir zugehört habe, jetzt die letzte Stunde oder ein bisschen länger sind, reden wir schon, habe ich so gedacht, nachdem du das jetzt alles so erzählt hast, mal so geballt am Stück. Wie fühlt sich das denn dann jetzt an, wenn du sagst, auch manchmal habe ich das Gefühl, ich bin gar nicht so richtig berechtigt, ja, mir das zu wünschen oder darüber traurig zu sein?
Also es ist so paradox, das klingt, aber es ist schön, dass ein Außenstehender sagt, oh ja, das ist wirklich eine Geschichte, die krass ist. Das ist wirklich eine Geschichte, die schwierig war oder die belastend ist oder wie auch immer. Dass einfach man seine Geschichte erzählt und jemand anders sagt, wirklich, das hast du durch? Boah, das ist aber hart.
Ja.
Und man dann erstmal die Bestätigung für das Gefühl in einem drin ja irgendwie auch bekommt.
Ja.
Weil, ja, wie gesagt, ich feile in der Kinderwunsch-Bubble ein bisschen durchs Raster oder es gibt wahrscheinlich mehrere, aber es hat sich noch nicht so zusammengefunden, vielleicht wie jetzt Frauen, die im ersten Kinderwunsch stecken und da einen schwierigen Weg haben. Und irgendwie aber auch sich selber dann sagen zu können, doch, und ich habe trotzdem auch das Recht, auch diese Gefühle zu haben, auch diese Belastung zu empfinden, auch diese Ängste und Sorgen zu entwickeln. Also auch mal durchzudrehen und schon an Zyklustag oder an Eisprung plus 9 zu testen, obwohl man ganz genau weiß, dass das wahrscheinlich Quatsch ist oder, ne, also Dinge, die.
Natürlich.
Oder ChatGPT zum 100.000. Mal zu fragen, ob das vielleicht auch ein Hinweis auf eine Schwangerschaft sein könnte, ein Schwangerschaftssymptom, obwohl man das schon 1.000 Mal gegoogelt und nachgelesen hat. Also man dreht ja wirklich manchmal durch.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich was, was Menschen, die das nicht erlebt haben, ja auch wirklich nicht so richtig nachvollziehen können, dass, also, ich wahrscheinlich auch, wäre ich in der Situation und jemand würde mir das erzählen, würde ich sagen, ja, du drehst aber auch ein bisschen durch.
Ja,
ja, genau. Tut man auch.
Ja, genau.
Aber auch zu wissen, das ist normal und das darf auch so sein. Und es darf auch bei mir so sein,
ja.
Auch wenn ich schon ein Kind habe.
Ja, ja, unbedingt sogar. Also ich kann mir im Moment niemanden vorstellen, der hier zuhört und deine Geschichte jetzt gehört hat bis zum Ende und sagt, ja, pff, aber also die hat jetzt wirklich gar keinen Grund, sich zu beschweren. Weil das ist heftig und wir brauchen das manchmal als Spiegel, dass wir jemanden haben, der uns zuhört und der uns darauf eine Reaktion gibt, die uns im Inneren fühlen lässt, okay, ich habe recht, das stimmt hier. Ne? Und das ist ja oft so ein Problem, was wir im Kinderwunsch auch haben, dass wir manchmal das eigene Körpergefühl so verlieren oder das Vertrauen in den eigenen Körper oder das Urvertrauen auch in unsere, in so eine Art Intuition oder so. Ne, wobei ich finde das auch bewegend, wirklich bewegend, wie du das, auch das kenne ich so gut, dieses ich lege eine Hand auf den Bauch und ich nehme Kontakt auf und es klappt nicht. Und dann sitzt man da und denkt, Scheiße, ist das jetzt, weil ich wirklich nichts wahrnehme oder ist mir nur die Angst im Weg?
Ja, so. Genau.
Und das kann man einfach manchmal ab einem gewissen Grad im Kinderwunsch nicht mehr auseinanderhalten.
Ja. Und ich war immer so, dass ich dachte, ich will nicht, dass die Angst gewinnt.
Ja.
Und das war auch in der Schwangerschaft nach der ersten Fehlgeburt, also in der Schwangerschaft mit meiner Tochter, war es eben so, dass ich immer gesagt habe, ich will nicht, dass die Angst gewinnt. Ich will nicht, dass sie mir versaut, dass ich diese Schwangerschaft genießen kann. Und das ist halt ein total extremer Antrieb. Auch da in dem Moment ja gewesen, wo ich die Hand auf den Bauch gelegt habe und gesagt habe, ich will mich irgendwie verbinden, weil ich will auch diesem Kind die Möglichkeit geben, ja, auch wenn es nur für diesen kurzen Zeitraum da war, ich glaube, das hast du auch irgendwann mal in einem deiner Podcasts gesagt, dass auch für den kurzen Zeitraum dieses Kind ja auch gesehen und geliebt werden darf, auch wenn es sich nicht passend entwickelt, auch wenn es so früh war. Und das ist halt für mich so ein großer Ansporn, dass was ich will, dass mein Kind von Anfang an einen Platz hat in mir drin und von Anfang an geliebt und gesehen wird. Und da will ich nicht, dass die Angst mir das nimmt.
Ja, boah, ich fühle das alles so. Ja, das ist echt schön. Ja, ich hatte das in einer Folge, glaube ich, hier gesagt und auch als ich bei Ildiko von Kürti war, habe ich das erzählt. Und da war es nämlich auch so schön, weil sie sagte, wow, dass du das aber geschafft hast, immer wieder. Ne? Wo man dann auch manchmal denkt, ach so, ja, stimmt, es ist gar nicht schlecht, dass ich das geschafft habe. Also auch da immer noch mal wieder im Außen das zu bekommen. Ich weiß, bei einer Weiterbildung von mir, ich bin EMDR-Therapeutin und da saßen wir in der Runde und dann macht man am Anfang meistens so ein, wo stehst du gerade, wie geht's dir heute und so weiter. Und dann habe ich das halt so ein bisschen erzählt, ja, was in letzter Zeit wieder los war und ich hatte wieder eine Fehlgeburt und so. Und auf einmal machten alle so und stopp, 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 stopp. Und ich sagte, was denn? Du hattest wieder eine Fehlgeburt? Und auf einmal kamen mir die Tränen, weil ich so dachte, ja, stimmt, ich erzähle das so runter, als wäre das nichts, aber natürlich ist das was so. Und dass da jemand mir quasi gesagt hat, jetzt halt mal inne. Und also für uns ist das gerade heftig. Das darf für dich auch heftig sein, irgendwie wie so eine Legitimation fast, ne? Und da braucht es manchmal einen Spiegel im Außen. Ja.
Ja, ich finde das faszinierend, wie viel weniger man sich das selber erlaubt.
Ja, schlimm eigentlich, ne?
Ja.
Ja, man ist da so irgendwie. Vielleicht ist es auch was, ich meine, du hast ja auch so viel Gutes daraus geschaffen, ne? Dass du im Urlaub gesagt hast, nee, das ist ja jetzt nur eine normale Menstruation und ich möchte den Urlaub genießen. Und ja, ich habe Ängste in der Schwangerschaft, aber ich will mir das von den Ängsten nicht versauen lassen. Das heißt, ohne jetzt in diese allseits genannte und gern genommene toxische Positivität zu kommen, ist das aber ja auch was, was dich rauskatapultiert wieder und wieder in eine Stabilität bringen kann, was ja bewundernswert ist. Und das ist auf der einen Seite was total Gutes und auf der anderen Seite kann es sein, dass dann das wegfällt, dass man sich erlaubt zu trauern oder sowas, ne? Und da finde ich es super schwer, den richtigen Grat zu finden, dass man nicht was verdrängt, aber auch nicht in eine Abwärtsspirale rutscht. Super tricky.
Und ich finde, das ist auch mit Kind Fluch und Segen, weil meine Tochter mich natürlich auf der einen Seite ablenkt, auf der anderen Seite natürlich es viel weniger Zeit gibt, um den Dingen Raum zu geben. Also das habe ich schon bei der ersten Schwangerschaft gemacht, das wäre vielleicht noch was, wo du vorhin fragtest, was hilft dir? Ich führe Tagebuch, Kinderwunsch-Tagebuch, das hilft mir tatsächlich auch. Also einfach, das habe ich schon bei der ersten Fehlgeburt, da habe ich das angefangen danach, über die Schwangerschaft meiner Tochter. Hab dann auch irgendwann ist es übergegangen zu natürlich einem Buch, was ihr dann später gehört, ne, mit ihrer
Schön.
Entwicklung, und habe jetzt mit dem zweiten Kinderwunsch da auch wieder angefangen. Und da einfach auch mal alles aufzuschreiben, Dinge, die man anderen vielleicht nicht sagen würde, Dinge, die man fühlt, die Verzweiflung, diese Ungerechtigkeit, warum wieder ich, warum trifft mich das, warum geht's anderen damit so viel, warum haben sie es leichter, oder all diese Gefühle, die man vielleicht ja auch aus guten Gründen nicht immer einfach alles so nach außen posaunt, aber wo das auch eben Raum haben kann. Und das ist etwas, was gut funktioniert hat, trotz der engen Zeitspanne, die man eben hat, wenn man auch Mutter von einer Dreijährigen ist oder fast
Ja,
Dreijährigen.
toll. Ja, kann ich nur empfehlen auch. Ich bin ja auch so ein Tagebuchmensch. Mittlerweile bin ich dann übergegangen in mir selber Sprachnachrichten schicken oder so, weil das manchmal schneller geht. Ja, das ist total wichtig, weil es dann raus ist aus dem System. Natürlich kommt es auch noch mal immer wieder rein, aber man hat es schon mal ein bisschen sortiert. Man hat es sich nicht verboten und das ist nicht so ein Wirrwarr in einem, sondern es wird ja ein bisschen sortiert, indem man es formuliert und aufschreibt oder ausspricht, ja.
Also es gibt noch einen kleinen Nachschub jetzt nachträglich, weil Julia noch eingefallen ist, was sie noch gemacht hat, was ihr geholfen hat. Da hatte ich sie ja nachgefragt und ihr ist nachträglich noch was eingefallen, wo sie gesagt hat, Bonnie, das ist wirklich wichtig. Und da haben wir beide beschlossen, das fügen wir jetzt nachher noch hinzu. Das hat sie mir also jetzt per Sprachnachricht nochmal geschickt. Und das packe ich jetzt noch hier mit rein. Vielleicht ist das ja für die eine oder andere von euch auch was, die das jetzt gerade hört.
Also mir hat auch noch was sehr geholfen, denn ich habe einfach gemerkt nach der Eileiterschwangerschaft, dass ich in dem halben Jahr, die es ja dann ungefähr war, von August bis Februar, einfach mein ganzes Leben auf Standby gestellt habe. Ich habe irgendwie meinen Sport nicht mehr so gemacht, habe ein bisschen an Gewicht zugenommen, habe irgendwie alles hinter dem Kinderwunsch hinten angestellt. Mein ganzes Leben war irgendwie auf Standby. Und ich habe dann nach der Eileiterschwangerschaft, nachdem ich eben auch in so ein tiefes Loch gefallen bin, gedacht, das kann so nicht weitergehen. Wir wissen nicht oder ich weiß nicht, wie lange diese Reise noch geht, was noch auf uns zukommt. Und dafür muss ich irgendwie mental gesund und fit genug bleiben, um die Kraft zu haben, das durchzustehen. Und habe mich dann hingesetzt und habe aufgeschrieben, was sind eigentlich so Dinge, die mir Kraft geben und was sind Dinge, die mir Kraft nehmen. Also natürlich auch so, der Kinderwunsch an sich zieht Kraft, aber auch so Dinge wie, es zieht mir total Kraft, diese Ohnmacht und Hilflosigkeit, aber es gibt mir auch total, also viel Kraft, zum Beispiel meinen Sport zu machen und dies zu machen oder ja, wieder aktiver zu werden oder halt einfach wieder ein aktiver Gestalter meines eigenen Lebens zu sein. Das war mir da so wichtig nach dieser Erfahrung der Hilflosigkeit und der Ohnmacht und habe dann einfach mir vorgenommen, ich mache jetzt ganz, ganz viele Dinge, die mir Kraft geben und die mir das Gefühl geben, wieder die Hauptperson in meinem Leben zu sein und nicht nur, ja, dass der Kinderwunsch alles dominiert und ich eigentlich nur wie so eine Statistenrolle habe. Und das hat mir auch in der Zeit einfach sehr geholfen, mich wieder ein bisschen auf mich und ja positive Dinge im Leben zu konzentrieren. Das war auf jeden Fall auch sehr hilfreich.
Ja, absolut wichtiger Punkt, ne? Und ich finde, man muss das auch gar nicht zwingend mit irgendwas verbinden, was mit Aktivität zu tun hat oder so, irgendwas, was euch jetzt noch zusätzlich Druck macht, das ja gar nicht, sondern wirklich was euch unterstützt, ne? Ganz egal, was das ist, da dürft ihr einfach reinfühlen und gucken, was sich für euch gut anfühlt. Also meine Kollegin aus der Kinderwunschberatung, die ich damals mitgegründet habe, die hat immer gesagt, für jede Baustelle eine Tankstelle. Deswegen könnt ihr da einfach gucken, was schenkt euch wirklich Kraft und Energie. Ist das Musik? Ist das Kino? Tanzen, singen, backen, malen, im Garten buddeln, Trampolinspringen, Freizeitpark, lesen, keine Ahnung was, Spa, ich weiß es nicht. Also vielleicht könnt ihr auch nochmal gucken, was hat euch früher Spaß gemacht, auch als Kind. Ich finde das immer total schön, wenn man da auch so ein bisschen andocken kann, ne? Und man nochmal auf Spurensuche geht rückwärts sozusagen. Was fand ich mal gut? Wofür konnte ich mich mal begeistern? Manchmal kann man da auch so an so eine frühere Leichtigkeit nochmal andocken, wenn man Glück hat, so, ne? Ja, also vielleicht entdeckt ihr was Neues oder ihr entdeckt irgendwas Altes für euch wieder. Das wünsche ich euch natürlich. Ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp, finde ich. Vielen Dank da auf jeden Fall an Julia.
Boah, Julia, das ist wirklich eine unglaublich beeindruckende, bewegende, heftige Geschichte, die du dahinter dir hast. Und ich finde diese Podcast-Folge so, so wertvoll. Ich möchte die am liebsten mehrfach rausbringen, damit die jeder hört, weil ich glaube, du hast so viele wichtige Sachen gesagt, in denen sich Frauen so wiedererkennen können, ob das jetzt erster oder zweiter Kinderwunsch ist, ganz egal. Ich danke dir ganz, ganz doll dafür, für deine Offenheit und für deine Zeit. Und ich drücke natürlich wahnsinnig die Daumen, dass vielleicht es ja jetzt gerade schon geklappt hat, während wir sprechen, und dass es dann einfach bleibt und dass dass ihr euer zweites Wunder erleben und bekommen und in den Armen halten dürft. Da drücke ich einfach von Herzen die Daumen für.
Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, das hier erzählen zu dürfen. Das hat mich wirklich sehr gefreut und hat auch sehr gut getan. Und Teil von etwas zu sein, was einem selber so viele Jahre auch irgendwie geholfen hat, ist auch irgendwie sehr schön. ja, ich drücke uns natürlich selber auch die Daumen,
ja.
Dass es hoffentlich klappt. Und irgendwie ist es ja dann auch so ein Gefühl, was nicht weggeht. Irgendwo ist da eine kleine Seele, die noch irgendwie zu uns findet. Also diese Hoffnung habe ich noch nicht verloren. Und ich hoffe, dass egal, was noch auf uns wartet, ich mir das, diese Zuversicht, diese Hoffnung zumindest bewahren kann.
Ja, oh, das glaube ich schon. Das ist ein Funke in dir, der wohnt da. Und den möchte ich gerade am liebsten mit beschützen. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir und euch natürlich einfach nur alles, 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 alles Liebe.
Dankeschön.
Ja, und euch natürlich auch alles Liebe, an welchem Punkt auch immer ihr gerade steht, dass ihr euch gesehen fühlt, gehalten fühlt und ja, dass der Podcast euch vielleicht auch hilft oder wenn ihr jemanden kennt, dem der helfen könnte, dann gerne weiter verschicken und teilen über Sterne, Abos und so weiter. Freue ich mich natürlich auch und ach, ich danke euch allen einfach, dass ihr ein Teil dessen seid und eure Geschichten teilt, so wie du jetzt, Julia. Ich bin echt sehr, sehr, sehr berührt davon. Vielen, vielen Dank.
Danke auch.